Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ewig lockt die Werbung. Gerade jetzt, in der Vorweihnachtszeit, kommen die Werbeprospekte stapelweise in unseren Briefkasten, flimmert ein Werbefilm nach dem anderen über die Fernsehkanäle und poppt auf im Internet. Mit dem einen Ziel, uns zum Kaufen zu verleiten. Mit Erfolg. Wie macht Werbung das? Der Philosophieprofessor Michael Hampe und der Werber Dominik von Matt über die große Illusion vom kleinen Glück. Eine Sendung von Noemi Gradwohl.
Werbung will vor allem eines, meint Michael Hampe, Philosophieprofessor an der ETH Zürich.
Ja, es ist hauptsächlich dazu da, den Absatz von Waren zu steigern, natürlich.
Und dafür muss sie sich etwas einfallen lassen.
Es gibt Dinge, auf die man sich immer wieder freut. Als Friseur tue ich alles für den einen Moment.
Menschen lassen sich gerne begeistern.
Indem sie die Produkte mit bestimmten Emotionen verbindet und Versprechungen, sodass sie für die Zuschauer oder Zuhörer besonders attraktiv werden.
Für diese Attraktivität ist Dominik von Matt zuständig, Geschäftsführer der Zürcher Werbeagentur Jung von Matt Limmat.
Werbung will einerseits die Einstellung einer ganz bestimmten Gruppe in der Bevölkerung verändern und andererseits aus dem heraus ein Verhalten auslösen. Da gibt's ganz viel verschiedene Techniken. Das Wichtigste ist, bevor man die Einstellung zu verändern beginnt, gegenüber einer Marke oder ein Verhalten auslöst, ist zuerst mal, muss man die Aufmerksamkeit gewinnen.
Und das ist wiederum nicht ganz einfach.
Die Konsumenten sind mit Informationen überlastet, mit Informationen bezüglich Marken. Sie bekommen pro Tag bis zu 6000 Markenimpulse, das heißt, dass sie Marken irgendwo in ihrem Alltag wahrnehmen. Sie sind medial völlig überlastet. Wir erleben eine riesige Fragmentierung der Medienwelt, gesteuert natürlich auch durch alle Online-Medien. Und jetzt will man in diesem Umfeld seine Botschaft für die Marke durchsetzen.
Ein hart umkämpftes Feld. Was aber ist es denn, was uns auftauchen lässt aus der Flut der Markenreize? Was zwingt uns, etwas ganz bewusst wahrzunehmen? Versprechungen sind's, auf die wir reagieren, meint Philosophieprofessor Michael Hampe.
Ja, auf einer oberflächlichen Ebene sind es vermutlich Versprechungen über die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, dass die Produkte mit bestimmten Gruppen in Zusammenhang gebracht werden, reichen Leuten, schönen Leuten, Personen, die gern auf dem Land sind oder gern auf der Stadt sind und so weiter. Und Menschen, die sich dann mit diesen Gruppen in Zusammenhang bringen möchten, assoziieren dann das Produkt mit diesen Gruppen und hoffen, dass sie vielleicht durch dieses Produkt eine gewisse soziale Zugehörigkeit bekommen, vielleicht sogar eine gewisse soziale Attraktivität erreichen können.
Zugehörigkeit und Attraktivität. Davon versprechen wir uns, unserem Leben einen Sinn zu geben.
Wir alle produzieren unsere Sinnzusammenhänge im Leben dadurch, dass wir zu menschlichen Gemeinschaften gehören. Die kleinste ist da die Familie und dann kommt die Gemeinschaft, die durch unseren Beruf entsteht. Dann die durch den Staat und die größte vielleicht, wenn es die wirklich geben sollte, die uns als Menschheit von den anderen Lebewesen abgrenzt. Und in den unterschiedlichen sozialen Gemeinschaften gibt es verschiedene Gewohnheitssysteme, verschiedene Symbolsysteme. Und die bilden so etwas wie Lebensform, könnte man vielleicht sagen. Und die unterscheiden sich alle ein bisschen. Die Lebensform von jemand, der als Bauarbeiter arbeitet, ist auch ein bisschen anders als die von jemand, der, wie ich, als Universitätslehrer arbeitet. Und wenn man gefragt wird, wer man ist, dann gibt man zum Beispiel die Auskunft, dass man Vater oder Mutter ist, dass man Hochschullehrer ist, dass man Bauarbeiter ist, dass man Schweizer oder Schweizerin ist. Das heißt, man identifiziert sich mit diesen Gruppen und den Gewohnheiten und den Symbolsystemen, die in diesen Gruppen vorherrschend sind. Und das ist unsere soziale Identität dann, dieses System aus Symbolen und Gewohnheiten.
Mit diesen Symbolen und Gewohnheiten öffnet sich ein Feld von Sehnsüchten. Sie erlauben uns, etwas darzustellen oder zu werden, was wir noch nicht sind. Diese Sehnsucht ist bedingt durch unsere Gesellschaftsstruktur, meint Michael Hampe.
Teilweise gibt es auch die Tendenz, die so seit den 70er, 80er Jahren in der Soziologie vor allen Dingen festgestellt wird, der Vereinzelung von Menschen, dass sie vor allen Dingen in kapitalistisch organisierten Wirtschaftssystemen immer mehr Beziehungen zu Objekten, zu Gegenständen haben, die Beziehungen zu anderen Menschen ersetzen. Dass man also das Verständnis, was für eine Person man ist, immer weniger über das Verhältnis zu anderen Menschen festlegt, als vielmehr über das Verhältnis zu bestimmten Dingen, wie zum Beispiel, ob man sich eine bestimmte Art von Auto leisten kann, ob man sich einen bestimmten Fernseher leisten kann, welche Art von Wein man trinkt und so weiter.
Zeige mir, was du kaufst und ich sage dir, wer du bist. Ein Mechanismus, den sich die Werbebranche geschickt zunutze macht.
Bestimmte Waren werden zu Symbolen erklärt und man hofft, dass durch den Erwerb eines bestimmten Autos oder von bestimmter Kleidung man Zugang zu der Gruppe hat, die in der Werbung vorgeführt wird. Wenn man ein bestimmtes Auto kauft, hofft man, zu den Sportlichen und Junggebliebenen zu gehören und so weiter. Und tatsächlich tritt man natürlich überhaupt nicht in soziale Kontakte durch den Erwerb eines solchen Gegenstandes, höchstens in den sozialen Kontakt zu dem Verkäufer oder der Verkäuferin. Aber es wird ja keine Gruppe gebildet, weil die Käufer eines Gegenstandes sich ja nicht kennenlernen gegenseitig.
Eine Illusion. Warum aber erliegen wir ihr? Sind wir naiv? Nicht unbedingt, sagt Michael Hampe.
Ja, das liegt an dem Preis, den wir für diese Liberalisierung und Privatisierung des Lebens zahlen. Die Vereinzelung ist natürlich schmerzhaft und es ist schwieriger, wenn man in vereinzelten Verhältnissen lebt, Sinn zu produzieren. Also wenn Sie für sich alleine im Apartment leben, dann haben Sie zwar keine Nachbarn mehr auf dem Hals und Sie haben vielleicht auch keine Beziehungskrisen, aber das Leben kommt einem weniger sinnvoll vor. Und wenn Sie in einer Großfamilie leben, dann sind Sie in Sinnzusammenhänge eingebettet, aber Sie haben natürlich Ärger mit dem Großvater oder der Tante und wenn Sie im kleinen Dorf leben, mit den Nachbarn. Und diese Balance ist halt schwer einzuhalten und dann ist quasi so ein Objekt, das einen zum Mitglied einer Scheingemeinschaft macht, ein guter Ersatz für den Verlust an Sinn, der durch den Austritt aus diesen ehemaligen Lebensgemeinschaften eingetreten ist.
Von diesem Mechanismus profitiert auch die Werbung.
Also wenn man sagt, die Gegenstände symbolisieren die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Gruppen, dann können sie natürlich umso mehr Gegenstände absetzen, je mehr Gruppenzugehörigkeiten für jeden Einzelnen möglich sind. Und das ist auch etwas, was im Lebenslauf einer Person heute immer mehr vom Wirtschaftssystem erwartet wird, dass man flexibel ist hinsichtlich seines Wohnortes, hinsichtlich des Arbeitsplatzes, dass man lebenslang dazulernt. Und wenn man sagt, dass Lebensformen etwas damit zu tun haben, dass man bestimmte Gewohnheiten erwirbt, dann ist der Wechsel der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, der Wechsel des Arbeitsplatzes, der Wechsel des Wohnortes immer damit verbunden, dass man seine Gewohnheiten ändert. Und das führt dazu, dass Sinnzusammenhänge zerstört werden. Das heißt, Flexibilisierung hat immer die Konsequenz, dass ich Sinnzusammenhänge ablegen muss und neue stiften muss.
Und das kurbelt den Kaufwillen an.
Es gibt viele Arten von Kreditkarten und viele verschiedene Sparten von Elite-Marken. Diese Firmstürmen hier jeden Markt, einmal um die Welt kann man sich ganz stark vermachen. Es gibt Kinderspiele und Hightech-Apparate, die sind so.
Auch der Werbefachmann Dominik von Matt bestätigt den Wunsch des Menschen nach Gruppenbildung, ortet den Grund dafür im Wesen des Menschen selbst.
Das ist ein absolut natürlicher Reflex, der beginnt eigentlich im Alter der Pubertät. Jüngere Leute möchten eigentlich eher gleich bleiben, aber nachher beginnt sofort der Mechanismus der Abgrenzung. Und bei Jugendlichen gibt es die magischen 3M, Musik, Mode, Medien. Und über diese drei Faktoren versuchen sich Jugendliche abzugrenzen und schaffen damit Gruppenzugehörigkeit. Und das ist schon ein Bedürfnis, das auch später weiter besteht. an das die Kommunikation oft appelliert.
Kommunikation statt Werbung nennt Dominik von Matt sein Berufsfeld, weil heute auch Maßnahmen in den Social Medias wie Facebook und Kampagnen dazugehören. Marke, sagt er, statt Objekt, weil eine Marke heute mehrere Objekte, ja Firmen, umspannen kann. Erfolg hat Kommunikation dann, wenn die Leute die Zeichen ihrer Zunft erkennen.
Das Thema Marke als Stammeszeichen, dass ich mich über die Verwendung einer bestimmten Marke definiere. Ich gehöre zu einer bestimmten Gruppe. Und da gibt es natürlich viele Kampagnen, die diesen Mechanismus aufnehmen. Und diese Kampagnen brauchen eine Öffentlichkeit, weil es ist sehr wichtig, dass alle Leute diesen Code dekodieren können.
Was ein solcher Code ist, zeigt die Geschichte des iPods.
Apple hat damals mit dem iPod kein Gerät verkauft, sondern ein Stammeszeichen, nämlich weiße Kopfhörer. Und mit dem Tragen der weißen Kopfhörer habe ich mich definiert als zugehörig zu einer jungen, musikorientierten Avantgarde. Dieses Stammeszeichen wurde dann mit der Zeit zum Mainstream, aber hat doch dazu geführt, dass der iPod einen wunderbaren Erfolg hatte. Bevor man diese weißen Kopfhörer zum Stammeszeichen gemacht hatte, war der iPod gar kein Erfolg. Das weiß nur niemand. Es wurde erst mit Einsetzen der Kommunikation ein Riesenerfolg.
Die weißen Kopfhörer. Sie machen es uns erträglich, um auf Michael Hampe zurückzukommen, dass wir in der kapitalistischen Gesellschaft einsam sind. Ein Trugschluss? Das lässt Dominik von Matt nicht gelten.
Nein, es ist nicht unbedingt ein Trugschluss, weil wenn der Code erkannt wird in einer Gruppe, dann führt das quasi zu einer Gruppenzusammengehörigkeit. Und ich glaube, es ist natürlich auch ein Reflex, der für die Marken spielt, nämlich der Reflex, dass es immer weniger Sinninstitutionen gibt, denen man vertrauen kann. Also wenn wir sehen, wie viele Sinninstitutionen erodiert sind, wie die Familie als Konstrukt erodiert, wie oft die Religion erodiert, wie das Vertrauen ins eigene Unternehmen oft erodiert, dann sind eben solche Gruppen quasi neue Möglichkeiten, Stämme zu bilden und Identifikation zu teilen. Und das ist sicher etwas, was die Bedeutung der Marken in unserem Alltag eindeutig gestärkt hat.
Die Werbung spielt mit der Sehnsucht des Menschen, dem Leben einen Sinn zu geben. Ein Spiel, das übrigens durch alle Gesellschaftsschichten hindurch funktioniert. Das Prinzip, so Michael Hampe, ist einfach. Werbung nutzt die menschlichen Bedürfnisse.
Ja, sie können an beliebige Bedürfnisse anknüpfen, die Menschen haben. Das sind natürlich die erotischen Bedürfnisse, an die die Werbung in der Regel zuerst anknüpft. Dann sind es Bedürfnisse, die etwas mit dem eigenen sozialen Status zu tun hat, dass man hofft, in der sozial geschichteten Gesellschaft an einer höheren Position wahrgenommen zu werden, wenn man bestimmte Kleidung oder ein bestimmtes Auto hat. Und dann eben das Bedürfnis nach Glück ist quasi das Extremste, dass ein Glücksversprechen gemacht wird. Wenn ich dieses Objekt habe, dann wird mein Leben glücklicher werden.
Das Glücksversprechen. Davon erzählt auch Mad Men, eine erfolgreiche Fernsehserie aus den USA, in der eine Werbeagentur in den 60er Jahren die Hauptrolle spielt. Der Star-Werber Don Draper, gespielt von John Hamm, bringt den Mechanismus der Werbung auf den Punkt.
Advertising is based on one thing. Happiness.
Werbung basiert auf etwas, auf Glück.
And you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, it's okay. You are okay.
Weißt du, was Glück ist? Glück ist der Duft des neuen Wagens, ist Schutz vor der Angst, ist die Anzeigetafel neben der Straße, die schreit, wie um zu versichern, was immer du tust, es ist okay. Du bist okay. Unser Bedürfnis nach Glück hat Michael Hampe in seinem neuesten Buch »Das vollkommene Leben« erforscht.
Die Menschen haben seit 2500 Jahren das Glück als etwas angesehen, was einen ganz besonderen Stellenwert in ihrer Lebensgestaltung hat. Vielleicht haben sie früher das Glück abgeglichen mit anderen Zielen wie Ruhm und Ehre. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Heute glaubt man wohl, dass auch wenn man berühmt ist und viel Ehren bekommt, dann auch glücklich ist und dass man nicht eventuell das Glück als Preis bezahlen muss für diese Lebensziele.
Doch den Luxus, nach Glück zu streben, können sich nicht alle leisten.
Es gibt sicher auch eine Entwicklung, die mit der Erhöhung des Lebensstandards auf der ganzen Welt zu tun hat, dass wenn sie Arbeit haben und eine Familie haben, nicht hungern müssen, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach Glück streben können, überhaupt erstmal gegeben ist. Und wenn sie das alles nicht haben, dann gucken sie erstmal, dass sie überleben und ein Obdach haben und so weiter. Und dann fragen sie sich gar nicht, ob sie glücklich sind oder nicht.
Wer es sich aber leisten kann, nach Glück zu streben, wird empfänglich für die Glücksbilder in der Werbung.
Die Bilder ändern sich. Das hängt jetzt sehr davon ab, in welchem Zeitmaßstab Sie das Ganze betrachten. Das Spezielle in der Gegenwart ist, dass diese Bedürfnisse, die Menschen immer schon gehabt haben, nach Glück, nach sozialem Aufstieg, nach Zugehörigkeit, früher nicht durch das Wirtschaftssystem befriedigt wurden, sondern dass man was anderes machen musste in der Religionsgemeinschaft, in der politischen Gemeinschaft. Vielleicht musste man auch als ein Mann in der Antike im Krieg irgendwas Großartiges leisten, um sozial aufzusteigen. Also sind unterschiedliche soziale Systeme, die diese Bedürfnisse bedienen und auch symbolisch verarbeiten.
Das Glück als verarbeitete Symbole, als Objekte. In diesem Sinne demonstriert der Kauf von Objekten unsere Sehnsucht nach Glück. Eine Aussage, die Dominik von Matt aus Sicht des Werbers relativiert.
Ich bin zurückhaltend bei den Sehnsüchten, weil das natürlich auch dem mündigen, aufgeklärten Konsumenten widerspricht. Und das ist nun halt mal einfach so, dass man kann den Konsumenten nicht mehr mit emotionalen Welten einlullen, wie man das in den 50er und 60er Jahren kann. Nothing can beat her. Life is completer in a Chevy. So make a date today to see the USA. See it in your Chevrolet. Der Konsument ist viel aufgeklärter, er lässt sich heute nichts mehr vormachen. Er ist auch viel konsumerfahrener. Also er kann inzwischen sehr gut die Qualität von Produkten beurteilen. Man kann ihm auch keine großen Qualitätsunterschiede mehr vormachen, wenn diese nicht handfest beweisbar sind. Und es ist ihm inzwischen auch klar geworden, dass er durch den Kauf eines banalen Produktes des täglichen Bedarfs nicht gleich in eine andere Sphäre abhebt.
Und trotzdem, vielleicht haben sich die Bilder verändert, die Versprechungen sind geblieben. Ein kurzer Blick auf die aktuellen Plakatwände in den Deutschschweizer Städten zeigt, das Handy wirbt mit Freiheit, die Zigarette verspricht Musik.
Ich sehe den Punkt, dass das eigentlich Begriffe sind, die Sehnsüchte signalisieren können, aber man muss sehen, diese Begriffe sind heute untermauert. Das heißt, wenn ich jetzt als Mobilfunkanbieter Freiheit proklamiere, dann mache ich das, weil ich ganz bestimmte Produktvorteile habe, die dem Nutzer dieses Angebots wirklich Freiheit ermöglichen im Sinne von Ortsunabhängigkeit, im Sinne von Menge von Daten, die er konsumieren kann. Also das muss heute mit Fakten hinterlegt sein. Und bei dem Musikbeispiel von der Zigarette, die Zigarette mag die Musikwelt besetzen, aber dann liefert sie natürlich auch mit promotionellen Aktivitäten, kann man gratis Songs herunterladen, es werden Konzerte gesponsert und da würde ich sagen, sind die Anforderungen heute sehr hoch, dieses Versprechen, das man als Sehnsucht interpretieren könnte, mir geht das zu weit, etwas auch wirklich einzulösen.
Mehr noch.
Es genügt nicht, irgendeine Traumwelt zu bauen. Was man natürlich sieht in der Kommunikation, ist sicher oft eine etwas idealisierte Welt. Das ist klar. Ich glaube aber auch, dass das nicht mehr das einzige Rezept ist, weil es gibt durchaus auch Kommunikation, die sehr authentisch ist, einen Kontrapunkt setzt zu dieser fröhlichen Lifestyle-Welt und sehr erfolgreich ist. Ich möchte da an die Kampagne eines Hautpflegeprodukts erinnern, die vor etwa 5 Jahren Models aus dem Volk rekrutiert hat und ausgesprochen erfolgreich war und sehr viel ausgelöst hat.
Ein Modellfall sei diese Kampagne gewesen. Doch was hält nach davon? Wer den Fernseher anlässt oder den Computer, begegnet digital aufgepeppten Models in Wohlfühlwelten. Der Frau, die den Duschgel öffnet und sogleich ergießt sich ein Wasserfall über eine Landschaft. An diesem Punkt trenne sich die Spreu vom Weizen, meint Dominik von Matt.
Ja, das ist jetzt so eine Überhöhung des frischen Wertes. Man muss aber sehen, dass durch diese Klischees, die immer wieder abgerufen werden, auch eine gewisse Austauschbarkeit entsteht. Und das ist eigentlich genau auch die Kunst der Kommunikation, aus dieser Austauschbarkeit hinauszukommen. Und ein Weg ist eben beispielsweise, indem man demonstrativ authentisch ist und gerade auf solche Klischees verzichtet. Von mir aus gesehen, eine Falle in der Kommunikation sind diese fröhlichen Lifestyle-Welten, die man wirklich heute noch oft sieht. Und am Ende weiß man nicht mehr, war das jetzt für einen Schokoriegel, einen Fertigreis, eine Suppe, eine Pizza oder ein Duschgel. Die Kunst ist wirklich, sich da zu differenzieren.
Eine Kunst, die Dominik von Martin seinen Kampagnen beherrscht. Bereits mehrfach wurde seine Agentur von den Kunden zu den Besten der Schweiz gewählt. Gibt es für gelungene Kampagnen Rezepte?
Das Wichtigste ist, dass man die Branchenklischees umgeht. Es gibt für uns da eine schöne Regel, und zwar nehmen wir die aus dem Formel-1-Rennsport. In der Formel 1, da gibt es die Ideallinie. Und auf der Ideallinie bin ich am schnellsten und sichersten. Auf der Ideallinie kann ich aber nicht überholen, weil die Ideallinie verfolgen alle. Und das ist genau das Gleiche in der Kommunikation. Man muss eine eigene, andere Linie wählen, um sich wirklich noch zu differenzieren.
Nicht die Ideallinie, sondern die Überholspur. Doch wie dahin?
Wir analysieren immer sehr genau die Branchenklischees. Das ist der erste Schritt. Und nehmen Sie beispielsweise die Bankenkommunikation. Da gibt es einige ganz typische Klischees. Die werden Sie immer wieder sehen. Ein Klischee ist beispielsweise, dass die Bankenwerbung den glücklichen Kunden zeigt, der eben so glücklich wurde, weil die Beratung so toll ist. Dann ein zweites typisches Klischee ist, dass man den netten Berater zeigt, der eben den Kunden so glücklich macht. Und ein drittes Klischee ist dann, dass man die Partnerschaft dieser beiden porträtiert. Und das sind so drei typische Klischees, wo man wahrscheinlich 3/4 der Bankenwerbung eigentlich damit abdecken kann. Und die Kunst ist es jetzt, wirklich einen Weg zu finden, der abseits dieser Klischees ist, aber dennoch relevant für die Zielgruppe. Das heißt, dennoch für die Zielgruppe einen wichtigen Nutzen porträtiert.
Doch was nützt die ganze Kunst, wenn niemand hinschaut? Da gilt, Werbung muss uns überraschen.
Immer häufiger ist es so, dass der Konsument sich nur noch freiwillig mit unseren Botschaften befasst. Also wir reden immer mehr in der Fachwelt von Permission Advertising. Wir müssen wie die Bewilligung des Konsumenten einholen, damit er überhaupt noch unseren Botschaften zuhört. Und ich kann ein Beispiel nennen. Immer mehr Konsumenten haben Festplattenrekorder zu Hause und schauen digital Fernsehen und überspringen die Werbung. Und der Gleiche, der die Werbung überspringt, rennt nachher mal zu seinem Laptop und schaut sich da auf dem Laptop Fernsehwerbung an, freiwillig, nämlich halt nur die Brillante, die Spektakuläre. Er geht auf YouTube, schaut sich Filmchen an, Filme werden verschickt. Das ist natürlich für uns auch ganz wichtig. Wenn man da die Zahlen ansieht, ist es so, dass in der Schweiz schicken bereits 25% der Internetnutzer, und das sind ja über 80% insgesamt, und 25% dieser über 80% schicken Videos weiter. Und die Kunst ist natürlich heute, so attraktive Kommunikation zu machen, dass sie von selbst weiter multipliziert wird.
Und wenn wir bei YouTube sind, so sind wir dort, wo der Konsument und die Konsumentin viel Zeit verbringen, im Internet. In der digitalen Welt spielen andere Mechanismen. Die muss sich die Werbung zunutze machen, sagt Dominik von Matt.
Also ich glaube, ein ganz wichtiges Thema heute generell ist Reputation. Reputation wird immer mehr zu einer sozialen Leitwährung. In allen Bereichen sieht man das. Und das geht los, wenn man die medialen Formate ansieht, die heute wirklich hohe Zuschauerzahlen haben, alle diese Castingshows beispielsweise, und da geht es letztlich ja nur um Reputation des Einzelnen. Also das geht aber in ganz viele andere Lebensbereiche auch hinein. Reputation beispielsweise auf Social Media Plattformen, wie viele Freunde habe ich, sehr wichtig für meine Reputation. Oder das ganze Thema Online Gaming, das eigentlich noch heute sehr unterschätzt wird, und da in diesen Online-Games, die leben von Reputation.
Mechanismen, die sich die Marken zunutze machen.
Also einerseits nutzt man es sicher, indem man Marken als Stammeszeichen positioniert. Andererseits ist es natürlich so, dass man als Marke auch immer mehr selbst solche Formate macht. Also Formate insbesondere online, wo man Wettbewerbe anbietet, wo man einzelne Gruppen oder Einzelpersonen quasi online berühmt machen kann, ihnen eine gewisse Reputation geben kann. Es gibt ja zahllose Wettbewerbe, die mit Votings funktionieren, wo man Filme anschaut, und das sind immer mehr Marken, die das organisieren.
Reputation ist eine zwiespältige Angelegenheit. Steht man als Werber solchen Mechanismen unkritisch gegenüber? Dominik von Matt verneint.
Überhaupt nicht. Und zwar muss ich zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, wir schaffen keine Trends in keinem Bereich, sondern wir nutzen Trends. Man darf da auch nicht die Kraft der Werbung überschätzen. Also wir nutzen bestehende Trends. Und es ist natürlich so, dass wir als Agentur auch ganz klare ethische Grenzen haben. Also es gibt für uns auch Punkte, wo wir sagen, nein, so weit gehen wir nicht. Das finden wir ethisch nicht vertretbar. Es gibt natürlich auch Produktbereiche, denen wir gar nicht in Berührung kommen wollen. Also wir hatten beispielsweise auch schon Anfragen von Dienstleistungen, die wirklich auf Reputationsmechanismen basieren, die süchtig machen.
Und da sagt Dominik von Matt klar nein. Doch auch Objekte kaufen kann süchtig machen. Shopping-süchtig. Um das Suchtpotenzial von Warenkauf weiß auch Philosophieprofessor Michael Hampe.
Das permanente Hochziehen des Wohlstandes hat nichts damit zu tun, ob die Menschen glücklicher werden, sondern weil bestimmte Gegenstände mit einem Glücksversprechen verbunden werden, sie sich diese Gegenstände anschaffen, sie merken, es gibt da nur so eine kurze Freude beim Kaufen und nach dem Kaufen, aber letztlich verändert sich das Leben nicht sehr wesentlich. Meine Vereinzelung hat auch nicht abgenommen, also muss es offenbar ein anderer Gegenstand sein. Und dann gerate ich in eine Suchtstruktur, wo ich denke, durch die Steigerung meines Lebensstandards wird mein Leben auch besser. Und das ist dann eben ein Irrtum.
Werbung verführt uns, indem sie mit unseren Sehnsüchten spielt und indem sie die Mechanismen unserer Gesellschaft nutzt. Und jetzt? Wo wir das erkannt haben, sollten wir doch immun sein gegen die Verlockungen der wahren Welt. Irrtum. An Werbung und damit am Konsum führt kein Weg vorbei.
Sie müssen sich dann isolieren von unserer Kultur. Wenn man den Medien ausgesetzt ist, und die Medien finanzieren sich ja über Werbung, dann ist man auch der Werbung ausgesetzt und dann wird man auch ein bisschen konditioniert davon.
Denn, und das ist entscheidend, Werbung gehört zu unserer Kultur.
Ja, solange wir ein so starkes Wirtschaftssystem haben wie im Moment und das Wirtschaftssystem die Kultur so stark bestimmt, wie das im Moment ist, können wir auch nicht ohne Werbung existieren.
Und deswegen bleibt nur noch etwas zu sagen. Viel Spaß beim nächsten Einkauf.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.